Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Evangelium der Befreiung hier bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Oliver Gierens. Wie immer hören wir auch heute Betrachtungen von und mit Bruder Jan Hermanns von der Fischermission, der vor einigen Jahren verstorben ist, uns aber einen reichen Schatz an Beiträgen hinterlassen hat, aus dem wir nach wie vor schöpfen dürfen. Wir befinden uns in der Fastenzeit, einer Zeit der Besinnung auf Gottes Wort, der Buße und Umkehr. Um Umkehr geht es auch heute und in den kommenden zwei Sendungen. Sie stehen unter dem Themenschwerpunkt Umkehr zum Leben. Die heutige erste Folge trägt den Untertitel Auszug aus der Gefangenschaft. Auszug aus der Gefangenschaft. Mit diesen Worten wird zunächst einmal der Auszug der Israeliten aus Ägypten verbunden, wie er im biblischen Buch Exodus berichtet wird. Das Wort Auszug verstehen wir dabei in einem doppelten Sinn. Zum einen als den Vorzug der Israeliten in das ihnen von Gott verheißene Land, in das gelobte Land. Auszug meint aber auch die Flucht vor den Bedingungen, die in Ägypten geherrscht haben. Die Israeliten waren dort faktisch dem Sklavendienst unterworfen. Sie wurden unterjocht, sie waren unterdrückt. Dieser biblische Bericht vom Auszug aus der Gefangenschaft hat auch einen Bezug zur Gegenwart. Bruder Jan Hermanns erklärt uns nun, was Auszug aus der Gefangenschaft für die Menschen von heute bedeutet.
Ich habe natürlich einen ganz konkreten Hintergrund beim Auszug aus der Gefangenschaft, nämlich die Gefangenschaft der Gefangenen, der Strafgefangenen, der Urhäftlinge, der Menschen, die äußere Mauern um sich haben und sich nicht frei bewegen können. Ich mache ja seit etwa 25 Jahren Gefängnisarbeit und werde immer mit dieser äußeren Gefangenschaft konfrontiert, wobei es den Inhaftierten so geht wie den Israeliten in Ägypten, dass sie zunächst mal die Sehnsucht haben, aus den Mauern rauszukommen, aus diesem äußeren Gefängnis rauszukommen. Wenn man aber dann genauer hinschaut, dann entdeckt man, dass das eigentliche Gefängnis nicht das äußere ist, sondern das innere Gefängnis. Das erlebe ich immer wieder, auch in Begegnungen mit Gefangenen, dass wir darauf stoßen, dass das Äußere eigentlich fast sogar sekundär ist im Vergleich zur Gefangenschaft des Herzens und der Seele, dass das eigentliche Gefängnis, um das Herz sich gebildet hat, das eigene Gefängnis aus Schuld besteht, aus Unversöhntheit, aus Hass, aus Verschlossenheit, aus Angst. Es gibt viele Gefängnisse und ich erlebe immer wieder Gefangene, die in der Haft sagen, ich bin frei geworden, obwohl die äußeren Mauern noch vorhanden sind, weil sie im Innern frei geworden sind. Und das Gefängnis der Gefangenen ist dem Gefängnis von uns so genannten Freien gar nicht so unähnlich, denn wir haben ähnliche Gefängnisse, in denen unsere Herzen stecken.
Bruder Jan, würden Sie sagen, dass manch einer als Häftling in Gefangenschaft einsitzt, weil er Straftaten begangen hat, die aus dieser inneren Gefangenschaft heraus entstanden sind?
Ich glaube nicht, dass es darüber Erhebungen gibt, aber ich würde einen hohen Prozentsatz unterstellen, 90% aufwärts, dass Straftaten Folgen der inneren Gefangenschaft sind. Zum Beispiel sind viele Straftaten unter Alkoholeinfluss begangen worden oder werden begangen. Viele Straftaten werden im Zusammenhang mit Drogenkonsum oder Beschaffungskriminalität begangen. Das sind schon rein äußere Fakten, die mit dieser inneren Gefangenschaft zu tun haben. Aber auch viele Gewaltdelikte, die meisten Gewaltdelikte hängen mit innerer Gefangenschaft zusammen. Auch Tötungsdelikte, nicht selten auch Vergewaltigung, sexueller Missbrauch. Das sind alles Symptome, wo wir, wenn wir näher dahinter blicken, innere Gefangenschaft finden.
Bruder Jan hat gesagt, manch ein Gefangener habe ihm erzählt, er fühle sich in der Haft trotz dieser äußeren Gefangenschaft befreit, frei. Es gibt ein Lied von Hans Hartz, vermutlich aus den frühen 80er Jahren. Er singt, sinngemäß, nur noch 99 Tage, dann kommt er frei. Dann wird er aus dem Gefängnis freigelassen. Er singt auf der einen Seite von der Freude, dass diese lange Haftstrafe endlich vorbei ist, aber andererseits ahnt er, dass draußen faktisch nichts mehr gleich ist, und er hat Angst vor dieser äußeren Freiheit, weil eben draußen seiner Meinung nach alles anders ist. Ist das eine Erfahrung, die Sie mit den Häftlingen gemacht haben, dass diese eine gewisse Angst empfinden, wieder in die Welt hinauszukommen, die nicht mehr dieselbe sein wird wie vor der Haft?
Also diese Erfahrung mache ich immer wieder. Natürlich sehen sich die meisten nach dieser äußeren Freiheit, auch jene, von denen ich gesprochen habe, dass sie sagen, sie sind im Knast frei geworden, weil ihre Herzen frei geworden sind, weil sie mit ihrer Problematik, die sie ins Gefängnis geführt hat, fertig geworden sind. Aber es gibt immer wieder Einzelne, die wirklich Angst, ja sogar Panik vor der Entlassung haben. Ich erinnere mich an einen jugendlichen Gefangenen, der ernsthaft überlegt hat, im Gefängnis noch was anzustellen, damit er nicht rauskommt, weil er keine Angehörigen hatte und quasi nicht wusste, wo er nach der Entlassung hin soll, vor allem panische Ängste hatte vor dem, was draußen auf ihn zukommt. Gut, es gibt dann so Wohngemeinschaften, wo Gefangene aufgenommen werden können für Haftentlassene, wo sie aber dann meistens auch mit anderen, die gefährdet sind, zusammenhängen. Diese Panik erlebe ich erst. Gestern habe ich als ich von der Reise zurückkam, einen Brief vorgefunden von einem Lebenslänglichen, der nach mehr als insgesamt über 30 Haftjahren, 20 jetzt, er war danach, war vorher entlassen worden, im Grunde keine Perspektive für sein Leben mehr sieht und sagt, er bemüht sich zwar um eine Entlassung, aber er weiß eigentlich gar nicht mehr, was er da draußen soll. Er empfindet im Moment im Leben keinerlei Sinn mehr. Solche Krisen gibt es nicht selten.
Evangelium der Befreiung hier bei Radio Horeb. Wir hören nun Bruder Jan zum Thema Umkehr zum Leben, diesem Impuls umzukehren und den Auszug aus der inneren Gefangenschaft zu schaffen, die alle Menschen betrifft.
Ja, diese innere Gefangenschaft ist die Folge der äußeren Gefangenschaft, wie gesagt, und sie betrifft wahrlich nicht nur Strafgefangene und Drogenabhängige, sie betrifft uns alle. Ich habe, als ich vor vielen Jahren ins Gefängnis ging, gemerkt, dass die Situation der Gefangenen ein Spiegelbild von uns allen ist, dass wir letztlich in denselben Ketten und Fesseln sind wie die Gefangenen. Nur ist es bei uns äußerlich nicht so auffällig geworden. Die Symptome sind nicht so greifend, aber die Ursachen sind durchaus ähnlich. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Auch das Wissen, dass es jedem von uns ähnlich hätte gehen können. Auch das Wissen, dass es mir etwa in der Jugendzeit ähnlich hätte gehen können wie vielen jungen Gefangenen, die ich in der Haft getroffen habe, wenn einige Umstände vielleicht ungünstiger gewesen wären. Oft sind es Schicksalsschläge, mit denen wir nicht fertig werden. Schicksalsschläge, die unser Leben massiv beeinträchtigen, die massive Störungen in unserem Leben bewirken. Schicksalsschläge, die bei den einen sich letztlich in Zucht auswirken, bei anderen in Gewalttätigkeit, in Kriminalität, bei Dritten in psychischer Erkrankung, in Selbstmordgefährdung. Es gibt da eine ganze Reihe von Auswirkungen. Aber die Frage ist, was bewirkt die grundsätzliche Störung und wodurch ist dann, das wäre die Gegenfrage, auch wieder Heilung und Hilfe aus der Notlage möglich. Die Hauptstörung, die ich beobachten kann, ist eine Störung in den Beziehungen. Für uns alle ist es wichtig, dass wir Beziehungen haben. Und der Mensch, der ohne Beziehung ist oder der Beziehungen verliert, die für ihn wichtig sind, der gerät in der Regel in eine Lebenskrise. Etwa durch den Verlust von nahen Menschen, von liebenden Menschen oder ein Vertrauensbruch passiert, dass Menschen, denen wir vertraut haben, irgendwie unser Vertrauen nicht in der rechten Weise behandeln, dass wir den Eindruck haben, es ist uns so ein Messer in den Rücken gerammt worden, dass Menschen negativ über uns reden. Da gibt es viele Ursachen. Häufig sind es auch Schicksalsschläge, womit der Mensch nicht klarkommt und dann in eine Isolation gerät. Die Hauptproblematik für den Menschen, auch für die Gefangenschaft des Menschen, ist Absonderung. In dem Wort Absonderung steckt ja Sünde drin, wobei ich jetzt zunächst gar nicht so sehr an die schuldhafte Absonderung denke. Oft entsteht schon Absonderung etwa durch Ablehnung anderer Menschen, durch andere Menschen. Viele Menschen haben bereits Ablehnung in ihrer Kindheit erfahren von Eltern, manche schon Ablehnung im vorgeburtlichen Stadium, sie waren nicht gewollt, und diese Ablehnung wirkt sich ganz massiv auf ihr Leben aus. Sie haben den Eindruck, sie sind nicht gewollt, sie können sich auch selber nicht annehmen, weil sie die Spiegelung durch andere nicht erfahren haben, weil sie von anderen Menschen nicht diese Signale bekommen. Du bist geliebt, du bist gewollt, du bist geachtet, du bist etwas wert. Und von dem her übernehmen sie diese negativen Signale von anderen Menschen, die sie ablehnen oder von denen sie sich abgelehnt empfinden. Und so entstehen ganz massive Mauern um das eigene Herz. Der Mensch wird innerlich tot, er stirbt ab, er ist verletzt, empfindet sich abgelehnt und rebelliert. Er macht keine positiven Gefühlserfahrungen durch Zärtlichkeit von Menschen und von daher neigt er dazu, Ersatz zu nehmen. Das müssen nicht Drogen sein, das kann vieles andere sein, kann auch eine Karriere sein, das kann Macht sein. Der Mensch ist jedenfalls dann im tiefsten unglücklich. Auch Ängste können ganz große Ketten in uns bewirken, dass wir panische Angst haben, uns auf andere einzulassen, Angst haben vor der Zukunft, Angst haben, Sicherheiten zu verlieren, etwa den Arbeitsplatz. Ängste können unser Leben total bestimmen, können dazu führen, dass wir neurotisch reagieren, dass wir bei kleinen, an sich nebensächlichen Anlässen in Panik geraten. Das ist vor allem dann auch der Fall, wenn das Grundvertrauen des Menschen gestört ist. Ganz massiv wirkt sich natürlich aus, dass die Menschen unserer Zeit weitgehend gottlos geworden sind, dass der Glaube im Leben vieler Menschen überhaupt keine Rolle mehr spielt. Von daher ist alles, was wichtig ist, zunächst mal äußerlich, materielles, beziehungsweise dann, was innerlich angeht, menschlich. Und wenn dann diese menschlichen Beziehungen in Gefahr kommen, etwa durch Bruch von Beziehungen, durch menschliche Verletzungen, oder aber wenn die äußeren Sicherheiten ins Wanken geraten, etwa durch Arbeitslosigkeit, dann kann der Mensch, der keinen anderen Halt mehr hat, ganz schön ins Wanken geraten. Ein ganz großes Problem ist, dass das Ursachen für viel Unheil ist, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, über ihre Nöte zu reden und dann viel in sich hineinfressen, viel in sich anstauen, ihre Seele vergiften, ihr Herz vergiften und es dann nicht selten zu Gegenreaktionen kommt, um diesen Druck zu bewältigen. Eine dieser Gegenreaktionen ist Sucht in allen Variationen. Das müssen nicht nur die bekannten Süchte wie Alkoholabhängigkeit oder Drogensucht sein. Es können auch verborgene Süchte sein wie Motorradfahren, Lärm, Musiklärm, Fernsehen und so weiter. Es gibt viele gesellschaftlich anerkannte Süchte, wo wir gar nicht merken, dass wir im Grunde ein Leben des Ersatzes führen. Da ist es wichtig, dass wir aus unseren Gefangenschaften ausbrechen, dass wir ausziehen, wie das Volk Israel aus Ägyptenland, um wieder den Sinn des Lebens zu finden, für die, die glauben, wieder die Beziehung zu Gott zu finden, dass wir unsere Gefängnisse verlassen. Und es sind wahrlich nicht nur äußere wie die Strafvollzugsanstalten, sondern vor allem die Gefängnisse des Herzens und der Seele, die menschliche Verschlossenheit, die Absonderung, die Vereinsamung, das Gefangensein in Hass und Unversöhntheit, in Groll, in Bitterkeit, in Süchten, in Gebundenheiten, im Haben wollen, im sich festhalten an Besitz. Im Grund geht es darum, aus einem fremdbestimmten Leben auszuziehen in die Freiheit. Freiheit, die ich als Liebe und Menschlichkeit verstehe und letztlich als die Freiheit der Kinder Gottes verstehe, die sich geborgen fühlen und erfahren bei ihrem Gott.
Das heißt, es geht um Verzeihung, um die Fähigkeit, anderen Menschen vergeben zu können, insbesondere Familienangehörigen. Bruder Jan hat gesagt, es geht nicht nur um Süchte, wie man sie gemeinhin definiert, also beispielsweise Alkohol oder Drogen, sondern es geht um Süchte oder Ängste, die das Leben zur Qual werden lassen können. Wir begegnen Menschen und wissen oft gar nicht, in welcher beklemmenden Situation sie sich befinden, weil sie das nach außen hin gar nicht so zeigen können. Und da gehört wahrscheinlich auch sehr viel Selbstannahme dazu. Und die Fähigkeit, sich selber vergeben zu können. Aber natürlich auch die zwischenmenschliche Vergebung. Ist das der Punkt, zu dem wir hinkommen müssen? Vergebung, Selbstannahme und die Fähigkeit, sich selbst vergeben zu können?
Das sind sicher ganz zentrale Schlüssel für die Befreiung des Menschen, der in der inneren Gefangenschaft steckt. Nur ist es oft leichter gesagt als getan, wenn ein Mensch nicht die Liebe von anderen Menschen erfährt. Wie soll er überhaupt aus dieser Verkettung von Umständen, aus diesen inneren Bindungen herauskommen? Viele Menschen grübeln nur noch über ihr Elend, über die böse Menschheit, über die Menschen, die sie im Stich gelassen haben, von denen sie sich abgelehnt fühlen. Und sie kommen aus diesem Sog selber fast nicht mehr raus und sind oft angewiesen darauf, dass sie von anderen Menschen Liebe erfahren, damit auch sie sich wieder ein Stück lieben können. Wobei das natürlich auch wieder schwierig ist. Oft sind diese Menschen selber anderen gegenüber abweisend, voller Groll, Bitterkeit, Dunkel, sodass andere oft gar nicht auch auf sie zugehen können. Es ist ein Teufelskreis, wo beim einen vielleicht dieser Teufelskreis durchbrochen werden kann durch die Liebe, die er von anderen erfährt, beim anderen vielleicht durch die eigene Umkehr, indem er erkennt, ich bin gefangen, vielleicht auch erkennt, es sind nicht nur die anderen und die Umstände, weshalb er gefangen ist, sondern es ist auch er selbst, es ist ja auch die eigene Unversöhntheit oder auch eigene Schuld, die uns bindet, wo uns ganz zentral helfen kann, wenn wir uns dann auseinandersetzen und Schritte der Bereinigung suchen, dass wir auch die Hinweise des Evangeliums in Anspruch nehmen, wo Jesus uns viele Wege zeigt, um aus diesen inneren Gefangenschaften herauszukommen, zuvörderst natürlich diesen Weg der Versöhnung.
Vielleicht darf ich ein ganz konkretes Beispiel einwerfen. Es geht um einen jungen Mann, der über Jahre hinweg in der Drogenszene war, vielleicht auch immer noch ist, der bereits mehrfach in Haft war, der nicht einmal davor zurückgeschreckt ist, ins Haus seiner Eltern einzubrechen und sie bestohlen hat, um das nötige Geld für Drogen zu bekommen. Seine Eltern haben sich von ihm abgewandt und haben ihn nicht einmal in der Haft besucht. Wie kann die konkrete Arbeit aussehen, um einen Menschen wie ihn, der eine Straftat begangen hat, wieder mit seinen Angehörigen oder Freunden zu versöhnen?
Und der Fall, der wirft die Frage auf, wer da mehr schuldig ist, ob es der junge Mann ist, der sicher Schuld begangen hat, oder ob es die Eltern sind. Dieser Fall zeigt genau den Teufelskreis auf von Schuld und Nichtvergebung. Der junge Mann hat zweifellos Schuld auf sich geladen. Das ist krass, was er tut, wenn auch in mancher Hinsicht verständlich aufgrund seiner Sucht, aber das ist auch keine Rechtfertigung. Er kann die Konsequenz auch ziehen, indem er gegen seine Sucht was unternimmt. Umgekehrt ist es auch ganz schön herbe, wenn Eltern dann ihren Sohn völlig fallen lassen, den Kontakt total abbrechen. Die Unversöhntheit ist genauso schlimm wie die Schuld. Dass sie ihm nicht vergeben, bedeutet, dass sie ihn noch weiter reinstoßen und dass sie im Grunde nicht die Tür seines Gefängnisses aufmachen, sondern zumachen. Natürlich erwarte ich jetzt nicht von den Eltern, dass sie einfach alles hinnehmen, dass sie keine Konsequenzen aus seinem Fehlverhalten ziehen. Aber die Konsequenz kann meines Erachtens nicht sein, dass Eltern ihren Sohn verstoßen. Die Konsequenz kann wohl sein, dass sie ihm sagen, du kommst uns erst wieder ins Haus, wenn du umgekehrt bist. Wenn du dich, wenn du an dir arbeitest, wenn du Konsequenzen ziehst. Aber die Tür ganz zuzumachen, das ist barbarisch. Ich habe das vor vielen Jahren erlebt in einem Jugendknast, dass es einem jungen Mann genauso ging, der viel Mist gebaut hatte. Da gibt es nichts zu beschönigen. Und von dem die Eltern, mit dem die Eltern überhaupt nichts mehr zu tun haben wollten, sie lehnten jeden Besuch ab, jeden Briefkontakt ab, sie lehnten ab, dass ihm Weihnachten ein Paket zu schicken, er war quasi für sie gestorben. Das war ganz schlimm. Ich glaube, wenn er in unserer Gruppe nicht menschliche Annahme und Liebe erfahren hätte, dass er daran zerbrochen wäre und aufgrund dieser Hartherzigkeit der Eltern, ich muss es so deutlich aussprechen, kaum mehr eine Chance gehabt hätte, aus dem Ganzen rauszukommen. Was dann faszinierend war, für mich war, dass der Junge sich dennoch weiter um seine Eltern bemüht hat, dass er ihnen ihre Hartherzigkeit verziehen hat und dass er dann auch nach seiner Entlassung wieder Schritte zu seinen Eltern unternommen hat. Und als die dann gesehen hatten, dass er nach ein, zwei Jahren einen anderen Weg gegangen war, er hat dann Kontakt zu seiner Schwester gehabt und über die dann die Familie die Veränderung mitbekommen hat, dann fand auch Versöhnung statt, dann sind auch seine Eltern wieder auf ihn zugegangen. Aber diese Versöhnung war nur möglich, weil in diesem Fall der junge Mann den Eltern vergeben hat und um sie gekämpft hat. Wenn dann keiner mehr um den anderen kämpft, und das erlebe ich leider auch immer wieder, sondern jeder den anderen fallen lässt, dann endet das mit Verhärtung und auch mit Katastrophen.
Sie sagen, Gründe zum Fallenlassen, auf welcher Seite auch immer, gäbe es zur Genüge. Es ist ja richtig, auf beiden Seiten können ja x Gründe vorgeschoben werden, warum man sich vom anderen schlecht behandelt fühlt. Also da ist der undankbare Sohn, da gibt es die undankbare Tochter, die sich unverstanden fühlen gegenüber den Eltern. Also Gründe gibt es genug, um die Brücken abzubrechen. Aber das Beispiel, das Bruder Jan soeben geschildert hat, das wäre dann doch ein konkretes Beispiel zum Thema der heutigen Sendung. Umkehr zum Leben. Auszug aus der Gefangenschaft. Denn dort scheint es geglückt zu sein, weil irgendwo der Faden nicht abgerissen ist. Irgendwie der Faden weitergesponnen wurde und damit die Kontakte wieder gefestigt werden konnten. Kann man das als konkretes Beispiel für das Thema dieser heutigen Sendung benennen?
Kann man durchaus sagen, wenn einer die Tür offen lässt, dann entsteht wieder eine Chance. Ne? Wobei ich nochmal klarstellen möchte, ich erwarte nicht, dass derjenige, dem Unrecht geschieht, sich das auf Dauer gefallen lässt. Ich kann nicht einer Frau eines Alkoholikers, der womöglich gewalttätig ist, zumuten, dass sie sich von ihm ständig prügeln lässt und ständig diesen Zustand von ihm im Vollrausch aushält. Ich ermutige in dem Fall die Frau durchaus die Konsequenz einer Trennung zu ziehen, wenn er nicht umkehrt. Was mir aber auch wichtig ist, Menschen wieder die Türen aufzumachen, wenn sie umkehren. Also es darf nicht verwechselt werden, dass wir so den Eindruck haben, wir müssen alle uns alles gefallen lassen, das wäre nicht der Sinn der Sache, sondern steht ja auch schon in der Schrift, was die christliche Gemeinde angeht, gebt die Leiber den Satan preis, damit die Seelen gerettet werden. Es darf durchaus ein Punkt gesetzt werden, auch eine Trennung, auch ein Rausschmiss, wenn jemand nicht umkehrt, aber mir erscheint es wichtig, dass man auch dann die Türen wieder aufmacht, wenn ein Mensch sich verändert. Und das sagt uns ja Jesus ganz eindeutig, nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal.
Gerade in diesem Zusammenhang ist es doch sicherlich sehr schwierig, den ersten Kontakt zu schaffen, um diesen Brückenschlag zustande zu bringen, der dann zur Umkehr führt. Wahrscheinlich kommt auch bei vielen Menschen erstmals Gott, erstmals der Glaube mit ins Spiel. Viele Menschen werden vermutlich bis dahin nach dem Motto gelebt haben, ich richte mir mein Leben selbst. Und in diesem sich selbst richten und diesem Willen, das Leben selbst bestimmen zu wollen, spielt Gott eigentlich gar keine Rolle. Wie schafft man da den ersten Zugang, damit dann tatsächlich diese Umkehr erfolgen kann, die wieder Türen öffnet?
Der erste Zugang, den wir selber für andere schaffen können, ist, dass wir ihnen liebend begegnen und auch in Offenheit und Menschlichkeit. Für viele Menschen ist nicht der erste Zugang, dass wir ihnen was von Gott erzählen. Das kann sogar sehr allergisch und ablehnend aufgenommen werden, so als Versuch empfunden werden, die Notlage auszunutzen, dass wir unsere eigenen Absichten durchsetzen. Da müssen wir sehr behutsam und wach sein. Es gibt allerdings viele Menschen, die sich selber in dieser Notsituation an Gott wenden, die dann auch Erfahrung mit der Liebe Gottes machen und dann gerade durch die eigene Glaubenserfahrung auch geöffnet sind für die Suche nach geistlichen Wegen, für die weitere Begegnung mit Gott und für die Vertiefung des Glaubens. Aber normal müssen wir zunächst mal von dieser menschlichen Ebene ausgehen. Ich kann von mir her dem anderen nur Liebe schenken, ob er es annimmt oder nicht, ist seine Entscheidung. Wenn ich selber Betroffener bin, dann kann ich natürlich jetzt nicht hergehen, wie es viele machen, und den Anspruch stellen, dass ich geliebt werde. Das geht grundsätzlich schief. So quasi der andere muss mich lieben, damit ich frei werden kann. Eine solche Erwartung ist tödlich, die setzt den anderen unter Druck. Das kann nicht zur Befreiung führen, sondern wenn es um mich geht, dann ist der Weg der Befreiung nicht, dass ich sage, ich will geliebt werden, sondern dass ich im Zweifelsfall liebe und dass ich vor allem mir meiner Gefangenschaft bewusst werde, anfange mich auseinanderzusetzen und vielleicht auch auf Menschen zuzugehen, um Hilfe in meiner Notlage zu suchen, eben zum Beispiel durch das offene Gespräch.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Bruder Jan Hermanns von der Fischermission für diese erste Sendung aus seinem Nachlass in der Reihe Umkehr zum Leben. Heute ging es um den Auszug aus der Gefangenschaft. In einer Woche hören Sie die nächste Folge zu unserem Themenschwerpunkt Umkehr zum Leben. Bruder Jan Hermanns hat uns Wege aufgezeigt, die zur Umkehr führen. Und zwar nicht zu irgendeiner Umkehr, sondern zur Umkehr zum Leben. Es verabschiedet sich Oliver Gierens.